Ich lese zur Vorbereitung den Predigttext aus Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.
Ja, guten Morgen auch von mir, allen hier, die hier im Raum sind und auch allen, die ihr zu Hause seid und jetzt zuhört. Dieses Virus, das beherrscht ja irgendwie so unser Leben und man bekommt so ein Gefühl dafür, dass wir unser Leben überhaupt nicht in Kontrolle haben. Und der Epheserbrief, im ganzen Epheserbrief, der bestätigt das. Wir kämpfen nicht einfach so vor uns hin und das sind nicht die Alltagsprobleme, die wir wirklich jetzt irgendwie lösen und bewältigen müssen, sondern wir sind eigentlich hineingestellt in einen größeren Kampf, in einen höheren Kampf gegen Mächte und Gewalten dieser Welt. Und im ganzen Epheserbrief zieht sich das durch. Das fängt an mit dem ersten Kapitel, wo Paulus sagt, ehe der Weltgrund gelegt war, hat uns Gott vorherbestimmt und berufen, in diesem Kampf zu stehen und siegreich zu sein. Im zweiten Kapitel sagt Paulus, dass Christus eingesetzt ist zur Rechten Gottes und herrscht. Und er sagt, er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel. Also so wie wir jetzt hier leben und stehen und sitzen, sind wir gleichzeitig mit eingesetzt im Himmel. Oder er sagt im dritten Kapitel, die Gemeinde, durch die Gemeinde soll kund werden die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel. Ein ewiger Vorsatz von Gott ist das. Wir stehen also in diesem Kampf und es ist wichtig, dass wir manchmal diese Perspektive einnehmen, dass wir manchmal den Kopf heben und denken und erkennen, was passiert denn eigentlich wirklich mit mir? Was passiert eigentlich wirklich mit der Welt und was ist wirklich wichtig und worin bin ich gegründet? Auf was beruhen die Entscheidungen, die ich treffe? Alle Anfechtungen haben diese zwei Ebenen. Wir haben die tatsächlichen Probleme, Krankheiten, Unfälle, Sorgen, Pandemien. Und dann haben wir diese Ebene des inwendigen Menschen. Und auch da bittet Paulus in Epheser 3, Vers 14, da betet er, dass Gott uns Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an den inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohne. Der inwendige Menschen, darum geht's. Wenn der inwendige Mensch widerstehen kann, wenn er im Kampf bestehen kann, wenn wir diese inneren Anfechtungen gut bewältigen, dann können wir auch die äußeren Anfechtungen gut bewältigen und entgegentreten. Dann können wir auf diese Kraft zurückgreifen, die Gott uns reicht. Und auch im Alten Testament haben wir schon diesen Aspekt. In Sprüche 4, Vers 23 sagt der Autor, ich weiß gar nicht, wer es ist, vor allem aber behüte dein Herz. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und das Herz im Alten Testament ist jetzt nicht irgendwie so das romantische Zentrum, sondern es ist das Zentrum meines Denkens und Handelns, da wo ich Entscheidungen treffe. Es ist der inwendige Mensch. In allem Guten und Schlechten, was uns widerfährt, geht es eigentlich um diesen inwendigen Menschen, um unsere Beziehung zu Gott, um unseren Glauben. Es ist nicht der Streit selber mit Nachbarn oder Kollegen, der uns zum Nachteil wird, sondern das, was es mit meinem Herzen macht, ob wir bitter werden oder weiter lieben können. Es ist nicht die Krankheit, nicht die Symptome, nicht der Verlauf, der gefährlich ist, sondern wohin uns die Not treibt, was sie mit unserem Wesen und Charakter und unserem Glauben macht. Gott ist alles an seiner Beziehung mit uns gelegen. Und alles in dieser unsichtbaren Welt, diese Mächte und Gewalten, denen ist daran gelegen, dass diese Beziehung zerbricht. Wenn unsere Beziehung zu Gott wächst, wenn dieser inwendige Mensch stark wird, dann ändern sich auch die äußeren Dinge. Dann können wir auch tatsächlich Probleme bewältigen und lösen. Dann stehen wir im Glauben fest. Und dann können wir auch Wunder erwarten und Wunder sehen. Zu diesen Mächten und Gewalten, die uns angreifen, will ich kurz Folgendes sagen. Also man kann ja auch sagen, es ist der Teufel. Auch wenn dieses Wort natürlich immer so ein bisschen so ein Geschmäckle hat. Aber nennen wir es einfach mal so. Er ist schon besiegt. Jesus hat den Sieg schon errungen. Und eigentlich, auch wenn hier in diesem Text steht, dass wir kämpfen sollen, damit wir siegreich sind, hängt es ja nicht von mir ab. Also auch wenn wir einen Kampf verlieren, sind wir nicht verloren. Auch wenn wir fallen, ist ja jemand da, der uns auffängt. Und wenn wir liegen, dann richtet Jesus uns wieder auf. Aber es lebt sich natürlich leichter und besser und mit mehr Freude, wenn wir in diesem Sieg leben und wenn wir Sieg erleben. Der Teufel ist nicht allmächtig, er ist nicht allgegenwärtig und er ist nicht allwissend. Er kennt nicht alle deine Gedanken, auch wenn er oft genug seine schlechten Gedanken in deine Gedanken einschleust. Es ist ihnen auch nicht erlaubt, immer und überall und zu jeder Zeit um dich herum zu sein und dich anzugreifen. Und schon gar nicht, wenn du in der Gegenwart Gottes verweilst. Er kennt nicht alle Pläne, die Gott mit dir hat oder die Gott mit dieser Welt hat. Er hat keine Ahnung von Liebe und Freude und Vergebung. Aber er ist zweifellos sehr klug, sehr erfahren, sehr mächtig, sehr böse und sehr gefährlich. Aber er ist besiegt. Und wenn wir uns in diesen Sieg von Jesus stellen, in dieser Stärke von Gott und in seiner Macht handeln, dann werden wir das Feld behalten. Denn so steht's ja in Vers 13. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leistet und alles überwindet und das Feld behalten könnt. Also, wenn die Angriffe kommen, wenn der böse Tag da ist, können wir Widerstand leisten, alles überwinden und das Feld behalten. Ich habe extra diese Luther-Übersetzung gewählt, weil ich diesen Ausdruck, das Feld behalten, das hat mich so angesprochen. Das ist so eine typische Luther-Übersetzung. Eigentlich heißt es da, nachdem ihr alles getan habt, alles vollbracht habt, dass ihr dann noch steht. Das ist die wörtliche Übersetzung. Aber Luther hat hier, glaube ich, ja, es geht ja um die Waffenrüstung, es geht ja um Kampf. Und so hat Luther dieses Bild genommen, um deutlich zu machen, um was es geht. Da ist ein Sieg, den Jesus für uns errungen hat. Er hat sozusagen ein Gebiet gewonnen. Da, wo wir stehen, das ist das Gebiet von Jesus, wo wir unseren Fuß aufsetzen. Da ist der Herrschaftsgebiet Gottes. Und wir sollen dieses Feld behalten. Wir sollen Widerstand leisten. Wir sollen die Linie halten, wie in einem Kampfgefecht. Wir sollen nicht zurückweichen. Wir sollen nicht fallen, sondern wir sollen stehen bleiben und das Feld behalten. Ich weiß nicht, ob ihr Herr der Ringe kennt. Ich bin ja so ein Herr der Ringe-Fan. Und da gibt es so eine Szene im ersten Teil von Gandalf, diesem weißen Zauberer. Und die Truppe, die dort unterwegs ist, die fliehen vor einem großen Dämon. Und sie fliehen über so eine schmale Brücke hinüber. Und als sie alle drüber sind, stellt Gandalf sich so in die Mitte von dieser Brücke. Und der Dämon kommt an. Und Gandalf stellt sich dahin und sagt, "You shall not pass. Hier kommst du nicht vorüber." Und ich glaube, das ist das Bild. Wenn die Mächte uns angreifen, wir stehen da und wir sprechen im Namen von Jesus, hier kommst du nicht vorüber. Das ist Herrschaftsgebiet von Gott. Hier hast du keine Macht. Und ich will euch ein kurzes Erlebnis erzählen, das ich hatte vor ein paar Jahren. Ich wohne ja nicht so weit von hier in Ramersdorf und ich jogge hier immer durch den Ostpark durch. Und eines Tages bin ich zurückgelaufen und war schon fast zu Hause und musste so eine Straße überqueren, eine Kreuzung. Und wenn ich dann als Fußgänger grün habe, kommen dann natürlich so gegenüber diese Autos, die da links abbiegen. Und ich laufe also bei grün so rüber und die Autos, die links abbiegen, müssen ja eigentlich warten und mich durchlassen. Und das tun sie auch normalerweise. Aber dieses Auto kam auf mich zu und hat Gas gegeben und hat mich offensichtlich nicht gesehen. Und das geht ja so in so einer Bruchteil von einer Sekunde. Man sieht es und man rechnet es aus, die Fahrtlinie von dem Auto, mein Laufweg. Und ich denke, Gott, in fünf Sekunden bin ich tot, weil der richtig Gas gegeben hat. Und naja, das sind ja so Momente, da hat man ja keinen Zugriff mehr auf sein Gehirn irgendwie. Das ist ja, das schaltet sich ja alles aus. Und in solchen Angstsituationen gibt es ja drei Möglichkeiten. Entweder man erstarrt oder man flieht oder man greift an. Und ich bin immer in so einem Angreifmodus dann. Also das Auto kommt auf mich zu. Ich denke, gleich bin ich tot und ich stelle mich hin und sage, bleib stehen! Und der Fahrer wacht auf, geht auf die Bremse, macht eine Vollbremsung und wirklich 5 Zentimeter vor meinem Knie hält dieses Auto an. Boah, ich bin total, war richtig zittrig, bin aber war gleich zu Hause, es war ganz kurz vor meiner Haustür. Ich komme nach Hause, setze mich erstmal in die Küche und sage, boah Gott, du hast mir gerade das Leben gerettet. Und in diesem Augenblick schickt mir meine Freundin aus China einen Bibelvers. He who is in you is stronger than he who is in the world. Der in dir ist größer als der in der Welt ist. Und ich dachte, wow, Gott, also ich glaube, jetzt weiß jetzt nicht, ob ich mit meinen Worten irgendwie, aber doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass wir wirklich auch Vollmacht haben, Dinge zu ändern und auszusprechen, wenn wir einfach in der Vollmacht von Jesus sprechen. Der in uns ist größer als der in der Welt ist. Und ja, so dieses Feld behalten, stehen bleiben, das hat natürlich auch was mit den Schuhen zu tun. Und Paulus sagt hier, beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Also die Schuhe, die er im Sinn hatte, das waren die Stiefel eines römischen Kampfsoldaten. Die sind dicke Sohlen gewesen, die sind mit Nägeln besohlt nach unten, so dass die Soldaten, wenn die dort auf dem Feld stehen, wirklich Griff haben und Halt haben. Und die haben ja da immer ihre Burgen dort gebaut und so, dass die wirklich standhalten konnten und auch Druck standhalten konnten. Und wenn die ihre Schwerter geschwungen haben, dass die einfach wirklich fest auf dem Boden standen. Und wir wissen alle, falsches Schuhwerk zur falschen Zeit, das ist irgendwie doch eine Katastrophe. Wenn man den Berg hochwandert und hat nicht die richtigen Wanderschuhe an, wird es ziemlich mühsam. Wenn man joggen will und tut es in Skistiefeln, das wird eine Katastrophe. Und auch so High Heels sind ja tolle Schuhe zum schönen Aussehen. Aber wenn ich die mehrere Stunden anhabe und stehen soll, dann geht's mir schlecht. Also es kommt wirklich auf das Schuhwerk drauf an. Und es kommt auch auf unser geistliches Schuhwerk drauf an. Wo stehen wir? Worin sind wir gegründet? In vielen deutschen Übersetzungen heißt es übrigens, mit der Bereitschaft für die Verkündigung des Evangeliums. Und ich denke, ihr kennt es auch. Und die meisten Auslegungen, die ich kenne, gehen auch darum, dass wir das Evangelium verkünden sollen. Das stimmt natürlich zweifellos, dass das so ist, aber es steht nicht hier in dem Vers. Es heißt eigentlich wörtlich, beschuht an den Füßen in der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Es geht also gar nicht um Verkündigung, es geht hier um das Stehen, um das Verwurzeltsein in der Wahrheit des Evangeliums. Und dieses Evangelium ist ein Evangelium des Friedens. Frieden zwischen uns und Gott. Und das ist ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Das ist ein Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Das ist ein Frieden, der in der Gewissheit wächst, dass ich in Gott und Gott in mir ist. Ein Frieden, den ich habe, weil ich Kind Gottes bin, weil ich sein Eigentum bin und mich nichts und niemand aus seiner Hand reißen kann. Ein Frieden, den ich habe, weil ich weiß, wer regiert. Jesus. Ein Frieden, der auch dann da ist, wenn die Welt auseinanderbricht. Wenn ich meinen Job verliere, wenn ich eine schlimme Krankheitsdiagnose bekomme und wenn sich die Dinge völlig außerhalb meiner Kontrolle befinden. Wenn ich keine Ahnung habe, was passieren wird und ich vielleicht mit dem Allerschlimmsten rechnen muss. Und wenn Paulus hier von Bereitschaft spricht, dann heißt es, dass wir eine innere Einstellung des Ja, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Ich sage Ja dazu. Ich nehme es an. Ich nehme auch dieses Angebot von Gott an, mich in diesen Frieden zu gründen. Ich lebe in diesem Frieden mit allen Konsequenzen. Vorbereitet sein auf das Gefasstsein, was kommt, sich in Gott bergen. Also bereit sein für den Alltag, für das, was kommt. Vorbereitet sein, das ist wie so ein Training. Und ein Training beginnt nicht während dem Spiel, sondern ein Training beginnt vorher. Vorher übe ich ein, was ich dann, wenn es ernst wird, es brauche und was ich benutzen kann. Sei das jetzt im Sport oder sei das, wenn ich mich auf eine Prüfung vorbereite, im Studium. Und so ist das, glaube ich, auch mit dem Glauben. Täglich lernen, auch gerade dann, wenn es uns gut geht, in und mit Gott und in seiner Leitung zu leben, seinen Reden immer besser hören zu können, immer näher an ihm dran zu sein, ihn besser kennenzulernen, in der Bibel zu studieren, zu wissen, was sein Wille ist, was sein Plan ist für uns. So dass dann, wenn die Krise über uns hineinbricht, wir bereit sind und kämpfen können und stehen können. Jesus-Nachfolge ist etwas, das wir einüben müssen. Glaube ist etwas, das wir lernen können. Es ist mehr als ein Gefühl. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe, wie ich mein Leben lebe, wem oder was ich vertraue und auch wie ich in bestimmten Situationen reagiere. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, ist mir so eine Situation aus meiner Kindheit eingefallen. Also Kinder kriegen ja Wutanfälle. Das, wer mit Kindern zu tun hat, weiß das ja. Und wenn man größer wird, dann lernt man natürlich da auch irgendwie so mit seinem Frust besser umzugehen. Aber so Kinder können ja mal ganz schön Wutanfälle kriegen. Und ich hatte die natürlich auch und jeder von uns hatte die. Das ist normal. Aber ich kann mich erinnern an eine Situation. Also ich kann mich an einen schweren Wutanfall erinnern, das ist das eine. Aber ich kann mich erinnern an eine Situation danach, wo mir wieder irgendwas nicht gelungen ist und wo ich wieder so da dran war, irgendwie diesen Wutanfall zu kriegen. Und ich kann mich deshalb so gut erinnern, weil der Jesus wirklich direkt zu mir gesprochen hat, als Kind, und zu mir gesagt hat, du kannst dich jetzt entscheiden. Du kannst jetzt diesen Wutanfall kriegen oder du kannst gelassen bleiben, das Problem nochmal versuchen zu lösen oder dir Hilfe holen. Das war, du kannst dich jetzt entscheiden, du musst jetzt nicht diesem Wutanfall nachgeben. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Und als ich hier so diese Predigt vorbereitet habe, habe ich so drüber nachgedacht, habe gedacht, boah, Gott, eigentlich, ja, natürlich, wir lernen ja alle irgendwie so diese Wutanfälle zu beherrschen, aber eigentlich ist das was, wo ich tatsächlich noch mehr wachsen möchte in der Beziehung zu Jesus. Wenn ich in Situationen komme, die mich überfordern, wie reagiere ich dann? Auf welchen Grund stelle ich dann? In welchen Schuhen stehe ich dann? Entscheide ich mich für Wut? Entscheide ich mich für Hass? Entscheide ich mich für Furcht oder Angst? Oder entscheide ich mich, mich auf dich zu fokussieren und zu wissen, dass du, Jesus, alles im Blick hast? Und das ist was, was ich mitnehme aus der Vorbereitung von der Predigt so in die nächste Zeit, wo ich sage, Jesus, ich will das mehr lernen. Ich will mehr lernen, diesen Zeitpunkt zu spüren, wo ich noch die Möglichkeit habe, mich zu entscheiden. Denn es gibt natürlich auch so diesen Punkt, dann ist es ja dann zu spät. Dann haben wir irgendwie das nicht mehr unter Kontrolle. Dann, wenn der böse Tag kommt, Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten. Es gibt natürlich diese tollen Geschichten, auch so das mit dem Auto, was ich euch erzählt habe, die ein Zeugnis sind und die uns ermutigen. Meine Erfahrung ist aber, dass die wirklichen Schlachten woanders geschlagen werden. Das sind nicht die heroischen Geschichten, die entscheidend sind, sondern die Dinge, die in der Stille und in der Einsamkeit passieren. In den Nächten, wenn wir wach liegen und uns die Sorgen quälen. In den Stunden, wenn wir bitterlich weinen über unser Versagen. In den Zeiten, wo wir zweifeln, wenn wir nichts mehr verstehen, wenn wir aufgeben wollen. Nach Stunden des inneren Kampfes, wo wir Gott, ja, mit dem kämpfen und ist es wirklich dein Wille? Ich verstehe das nicht. Bist du wirklich in Kontrolle? Warum lässt du das zu? Liebst du mich wirklich? Wo bist du, Gott? Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich gebe jetzt auf. Und dann, wenn dann der Moment kommt, in dem die Gegenwart Gottes plötzlich greifbar ist, nicht im Erdbeben, nicht im Feuersturm, sondern im leisen Säuseln, im Flüstern, das sagt, vertrau mir, vertrau mir, vertrau mir. Das ist der Augenblick, wo Friede um dich herum ist und tief in dein Herz sinkt. Der Augenblick, der dich verändert und transformiert, der dich zum Kämpfer macht. Der Moment deiner Rettung, wenn die Wahrheit siegt und die Gerechtigkeit widerfährt und du wieder glauben kannst. Und wenn du dann am nächsten Tag aufstehst, hat sich wahrscheinlich äußerlich nichts verändert. Die Probleme lösen sich nicht in Luft auf. Aber du kannst gehen in der Kraft des Herrn, in seiner Stärke. Und du wirst das Feld behalten, beschut an den Füßen, in der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Und vielleicht brauchst du heute diese Zusage. Und dann möchte ich dir das zusprechen. Vertrau. Vertrau Gott. Gott ist nicht am Ende mit seinen Möglichkeiten. Er hält dich, er führt dich, er ist deine Stärke. Gib nicht auf. Verliere nicht den Glauben. Vertraue und steh auf. sei beschut an den Füßen mit diesem Frieden von Jesus, der höher ist als alle Vernunft. Du kannst überwinden und das Feld behalten, denn der Sieg ist schon errungen. Und wir gehen nur in den Wegen, die Gott zuvor schon bereitet hat. In Römer 16, Vers 20 steht ein Vers, der wirklich gut dazu passt. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Und in diesem Text steht auch das vom Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes, das wir aussprechen, das wir betend aussprechen. Wenn wir die Worte von Jesus, die Worte von Gott zu unseren eigenen Worten machen. Und so möchte ich diesen Vers auch über dich jetzt segnend aussprechen und beten. Der Gott des Friedens wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Ich erzähle euch noch ein Zeugnis. Wir hatten ja von Vineyard vor 3 Jahren jetzt, 2018, so eine Evangelisation im Ostpark. Einige wissen das vielleicht von euch, so ein paar waren ja sogar auch da. Und ich war mit diesen Vorbereitungen, also ich habe das vorbereitet. Und ich mache es ganz kurz, das war ziemlich, also da gab es Anfechtungen. Und ganz zum Schluss hieß es dann, nein, wir können das nicht mehr an diesem Platz machen, wo wir das wollen. Wir müssen in den Ostpark gehen und müssen das dort in diesem Theatron machen. Das war nicht unser Plan. Wir wollten das eigentlich ganz woanders machen. Und dann habe ich irgendwie, das waren noch 6 Wochen und dann hieß es, entweder wir machen es da oder es fällt aus. Und ich habe schon gedacht, ich habe jetzt viel mit der Feuerwehr zu tun gehabt und Zelt und Ausgang und Noteingänge, habe ich mir gedacht, ich stelle jetzt das Zelt da einfach dahin, also so in Gedanken, schicke den Plan zur Feuerwehr und dann kriege ich die Absage, weil das wird nie genehmigt. Und so war es auch. Also ich kriege dann den Anruf von der Stadt, so können wir das nicht machen. Und ich war aber echt am Ende mit meinen Möglichkeiten. Wir haben so viel hin und her geschoben und verändert und ich wusste nicht mehr, was ich machen konnte. Wir hätten es durchführen können, wir haben die Genehmigung, aber Freiluft, Open Air. Und wenn man Technik für 20.000 Euro da stehen hat, dann macht man das nicht eine ganze Woche Open Air. Und ich habe gedacht, okay, das war's. Ich sag's jetzt ab. Ich weiß nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Und dann habe ich Michael Guttenberger angerufen, das ist ja unser Pastor von Vineyard, und habe gesagt, du Michael, ich weiß nicht mehr, ich sag's ab jetzt, wir können es nicht durchführen. Ich bin jetzt echt am Ende. Und dann hat der Michael zu mir gesagt, ey Ruth, du machst 2 Tage jetzt überhaupt nichts, denn Jesus handelt manchmal auch 23:45. Okay. Und ich habe dann noch hier im Perlacher Herz gearbeitet und ist ja dort am Truderinger Wald. Ich aufgelegt und bin in diesen Wald gestürzt für 2 Stunden und habe echt nochmal gebetet und habe gesagt, oh Gott, was kann ich machen? Wen kann ich anrufen? Wie kann das machen? Und mir ist nichts mehr eingefallen. Und irgendwann habe ich mich einfach hingesetzt und habe dann gesagt, okay Jesus, mir fällt nichts mehr ein. Wenn das meine Veranstaltung war und ich mir eingebildet habe, wir müssten sowas machen, dann fällt es jetzt aus. Dann findet es nicht statt. Wenn du das wolltest und es deine Veranstaltung ist und du das durchführen willst, dann machst du jetzt den nächsten Schritt. Ich rufe niemanden mehr an. Du wirst dich darum kümmern. Und wenn du es nicht machst, findet es nicht statt. Und das war auch so ein Moment, wo ich totalen Frieden hatte. Und ich zurück bin ins Perlacher Herz und 2 Stunden später klingelt das Telefon und ich sehe schon an der Nummer, okay, das ist die Stadt, und dann ruft der Brandwachtmeister von der Stadt an, der so für diese ganze Sicherheit zuständig ist, und der sagt dann zu mir, Frau Müller, ich habe ja Ihre neue Pläne hier, also so können Sie das nicht durchführen. Und ich so, ja, ich weiß, ich bin auch da drauf und dran, das abzusagen. Und dann sagt er, Frau Müller, deshalb rufen Sie ihn nicht an. Ich sage Ihnen nicht, wie es nicht, dass Sie es nicht machen können. Ich rufe Sie an, um Ihnen zu sagen, wie es geht. Haben Sie was zu schreiben? Und ich so, was? Und dann, ja, Zelt weg, Pavillons hin und so ein paar Sachen. Und dann verabschiedet er sich und sagt zu mir, Frau Möller, ich will, dass Sie diese Veranstaltung durchführen. Hören Sie, Sie führen diese Veranstaltung durch. Und dann legt er auf. Und ich denke, boah, Jesus, ich habe nicht gewusst, dass du jetzt bei der Feuerwehr arbeitest. Also es war wirklich so, wow. Und dann haben wir das so gemacht und dann ging das. Und ich habe da so, also das war so, dann, wenn wir nicht mehr können, dann, wenn wir zu Jesus gehen und uns wirklich ihm ganz reintun, kann er immer noch was machen. Er hat immer noch Leute, die irgendwie aktiv werden können. Er hat immer noch Strippen, die er ziehen kann. Er ist nicht am Ende. Er ist auch nicht am Ende mit unserer Geschichte. Er ist nicht am Ende mit dem, was wir tun sollen. Sondern es geht weiter. Und Jesus hat einen Plan. Und manchmal ist das Beste, was wir machen können, uns einfach fallen lassen. Einfach alles loslassen und einfach alles in die Hände von Jesus zu legen. Und ja, ich möchte euch einfach Mut machen, euch da wieder neu in diesen Frieden einzupflanzen, wieder neu in diese Schuhe des Friedens anzuziehen, der Bereitschaft des Evangeliums. Des Evangeliums, das sagt, Jesus ist Sieger. Er hat den Tod besiegt, er hat die Krankheit besiegt, er regiert, er herrscht. Und ich will euch einen kleinen Moment geben, einfach ja, dazu antworten, was ist das, was du jetzt gerade von Jesus brauchst? Wo ist gerade deine Not? Wo sind gerade Dinge, die du loslassen musst? Oder auch Dinge, die du ergreifen musst? Dass du ihm das einfach sagst, jetzt im Gebet. Und ich schließe dann das Gebet noch ab.